Sie hören Kontrafunk aktuell. Jahrzehntelang führten die türkische Zentralregierung und die Untergrundorganisation Kurdische Arbeiterpartei PKK einen erbitterten Bürgerkrieg. Seit der charismatische PKK-Chef Abdullah Öcalan seit 1999 in lebenslanger Haft sitzt, befindet sich die PKK in einer Art Wandlungsprozess. Jetzt hat die PKK verkündet, dass ihre Kämpfer die Türkei verlassen werden. Die innenpolitische Situation in der Türkei kann das jedoch nur bedingt befrieden. Wir wollen uns unterhalten mit dem in Deutschland lebenden und arbeitenden Unternehmensberater, Wirtschaftsexperten und Türkei-Analysten Dr. Ahmet Refi Dener. Herzlich willkommen, Herr Dener.
Hallo, grüße Sie.
Herr Dener, die PKK hat, wie erwähnt, angekündigt, ihre Kämpfer werden die Türkei verlassen und nach Nordirak auswandern. Ist das ein Zeichen guten Willens seitens der PKK, eine Abmachung mit Staatspräsident Erdogan? Und wenn ja, welche Gegenleistung hat die türkische Staatsführung dafür angeboten?
Natürlich klingt die Ankündigung der PKK, sich vollständig aus der Türkei zurückzuziehen, im ersten Moment wie ein historischer Schritt, fast wie der Beginn einer neuen Ära. Aber wer die politische Landschaft in der Türkei kennt, der weiß, so etwas geschieht dort nie zufällig. Die eigentliche Überraschung liegt ja nicht im Rückzug selbst, sondern in dem, wer ihn politisch vorbereitet hat, nämlich ausgerechnet die ultranationalistische MHP, eine Partei, die bei den letzten Wahlen kaum mehr als 5% erreicht hat und heute, man muss es so sagen, nur deshalb an der Seite von Erdogan steht, weil sie das fehlende Glied ist, um die Regierungskoalition überhaupt auf die nötige Mehrheit im Parlament zu bringen. Mit anderen Worten, ohne diese kleine, inhaltliche, ausgebrannte Partei wäre die Regierung längst nicht mehr handlungsfähig. Und genau diese Partei, die jahrzehntelang die Kurden als Erzfeinde des türkischen Staates brandmarkte, spricht nun plötzlich vom Frieden. Das hat in der Türkei Wellen geschlagen zwischen Unglauben, Spott und Ratlosigkeit. Viele sagten sofort, ach, wieder ein Ablenkungsmanöver. Und ehrlich gesagt, so falsch ist der Gedanke gar nicht. Also in der Türkei sieht es so aus, die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Nach offiziellen Angaben und geschönten Zahlen leben zwischen 54% und 85% der Menschen unter der Armutsgrenze. Also das schiebe ich deshalb als Information rein, damit es verständlicher wird, warum man das als ein Ablenkungsmanöver sieht. In den Städten liegen die Mieten inzwischen über dem Mindestlohn. Bis August 2025 wurden rund 25 Millionen Pfändungsakten vollstreckbar. Das heißt, praktisch jede Familie im Land steckt in Schulden. Nur die oberen 15%, die 60% des Staatsvermögens halten, leben noch so, als wäre alles in Ordnung. Und der Rest, der kämpft ums tägliche Überleben. Und in so einer Lage wirkt ein spektakulärer Schritt wie der PKK-Rückzug natürlich wie ein politisches Beruhigungsmittel. Seht her, wir schaffen Frieden, also bitte nicht über Brotpreise reden. So in etwa hört sich das an. Aber man sollte das Ganze mit Vorsicht genießen. Also im Mai hatten wir doch schon mal eine symbolische Auflösung der PKK gesehen. Ein paar alte Gewehre wurden feierlich ins Feuer geworfen, Kameras drauf, große Geste, danach Schweigen. Jetzt also die erneute Auflösung der bereits aufgelösten Organisation. Klingt irgendwie lustig. Da fragt man sich, wenn man sich zweimal auflöst, existiert man dann doppelt oder gar nicht mehr? Und man darf nicht vergessen, seit fast 10 Jahren hat es keine größeren Anschläge gegeben, die der PKK zugeschrieben wurden. Viele Türken hatten sich schon fast vergessen, bis plötzlich wieder von Friedensverhandlungen die Rede war. Zuerst hieß es, Gespräche mit der Terrororganisation PKK für ein terrorfreies Land. Dann kam der Einspruch aus dem Gefängnis. Öcalan persönlich soll verlangt haben, dass man also das Wort Terrororganisation streichen möge. Gesagt, getan, plötzlich sprach die Kommission von der Freiheitsbewegung. Ein bemerkenswerter semantischer Fortschritt vom Terror zur Freiheit nur in einem Satz.
Wenn man die Berichte aus der Türkei verfolgt, kann man den Eindruck gewinnen, dass die türkische Staatsführung unter Präsident Erdogan intensiv damit beschäftigt ist, jede Opposition im Land auszuschalten. Ist das eine Fehlwahrnehmung oder trifft das voll zu?
Also das trifft voll zu. Während man das eine als Friedensprozess verkauft, tobt im Hintergrund der alte Krieg weiter. Nur diesmal gegen andere, gegen die Opposition, die Journalisten und jeden, der laut denkt. Also wer in der Türkei heute eine kritische Meinung äußert, braucht keine schusssichere Weste, sondern Geduld, einen guten Anwalt und einen Plan B fürs Exil. Also Erdogan hat über die Jahre ein System geschaffen, das Kritik nicht verbietet. Sie wird einfach ökonomisch und juristisch unmöglich gemacht. Jetzt ist zum Beispiel ein Beispiel Tele1, eines der freien Sender. Jetzt ist der Chefredakteur verhaftet worden und der Sender unter Zwangsverwaltung gestellt, offiziell, um ordnungsgemäße Verwaltung sicherzustellen, haben sie es genannt. Und an die Spitze haben sie einen gestellt, der praktisch das türkische Pravda geleitet hat bis jetzt, also absoluter Sender, der nur für Erdogan Propaganda betreibt. Der Eigentümer sitzt jetzt wegen Spionage und genauso der Oberbürgermeister von Istanbul, der ja sowieso seit März einsitzt, der ist auch mit Spionage beschuldigt worden, aus heiterem Himmel. Und jetzt musste er sich auch dafür verantworten. Wohlgemerkt im Justizpalast von Istanbul, wo Zehntausende vor der Tür auf ihn warteten, trotz Verbot. Bei ihm ist ja so, er ist der Gegenkandidat für Erdogan, wenn es zu den nächsten Präsidentschaftswahlen kommt. Und man hat ihm 30 Jahre später rückwirkend sein Unidiplom, die er nur nötig hätte, um wieder gewählt zu werden oder beziehungsweise Präsident zu werden, haben sie aberkannt wegen irgendwelcher formeller Fehler. Da die das gemacht haben bei ihm, mussten andere auch dran glauben, die mit ihm im selben Jahrgang den Abschluss hatten. So ist zum Beispiel eine Professorin auch, der gradiert, sage ich mal, sie hat eine Abitur und sonst nichts. Der Rest ist aberkannt worden. Also sowas geht in der Türkei halt heutzutage.
Welche Dimension soll dieser Rückzug nach Nordirak haben? Über wie viele Menschen reden wir eigentlich?
Also die Zahl dieser Mitglieder der PKK sind genauso unbekannt wie die Anzahl der Waffen und was überhaupt aufgegeben wird. Also es sieht ja eher nach einem Umzug aus, nur keiner weiß, gab es die PKK im Lande noch? Es ist alles irgendwie verworren, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Es ist auch so, diese Kommission hinter den vier Wänden gibt nichts raus und kein Mensch weiß, was die PKK verlangt, beziehungsweise in deren Namen die DEM-Partei. Es ist alles im Verborgenen.
Wir haben gehört, dass die PKK also aufgerufen hat, dass ihre Kämpfer die Türkei verlassen und in den Nordirak gehen. Ich meine mich zu erinnern, dass gerade dort die türkische Armee sehr vehement zugeschlagen hat, um eine Bildung eines kurdischen Staates zu verhindern oder eines kurdischen Selbstverwaltungsgebietes. Heißt das, dass die türkische Regierung das jetzt so akzeptiert, dass die PKK sich nach Nordirak zurückziehen wird? Oder wird die Türkei auch weiterhin ganz massiv dieses Gebiet angreifen?
Um das deuten zu können, müsste der Erdogan was dazu sagen, aber er hält sich bedeckt und hat seit Wochen nichts dazu gesagt. Also man weiß nicht, wie er darüber denkt. Es wird, wie gesagt, nur spekuliert und die Türkei wird sich sowieso in einem Schlamassel finden. Als die UN-Hauptversammlung anstand und der Erdogan von Trump für 5 Tage eher dahin bestellt worden ist, da haben die eine Stunde miteinander geredet, wovon man nicht weiß, worüber sie gesprochen haben. Da ging es wahrscheinlich um Syrien, Irak, Nordirak und überhaupt, wie das alles laufen soll. Also weil in der Türkei besteht echt die Gefahr, dass es eine Art Libanisierung stattfinden wird, dass da total Chaos herrschen wird, weil jeder gegen jeden halt momentan. Und besonders diese Friedensgeschichte hat unter den Türken Empörung ausgelöst, dass man mit einem, der Kindermörder genannt wird, auf einmal eine Friedensfigur entstehen soll oder beziehungsweise entstanden ist. Türkei ist derzeit, was wirtschaftliche Seite angeht, sowieso nicht mehr zu retten. Man hat es laufen lassen und druckt Geld, um überhaupt weitermachen zu können.
Ihre Aussage, die Türkei ist irgendwie nicht mehr zu retten, worauf basiert ihr? Worauf schließen Sie das?
Die Türkei hat roundabout 500 Milliarden Euro zu bezahlen, die ausländische Banken, die das finanziert haben. Und statt diese Hauptsumme zu bezahlen, zahlt die Türkei horrende Zinsen und bekommt auch kein Geld mehr, kein frisches Geld mehr. Wenn Geld nötig ist, dann verkauft man halt ein Stück Türkei, zum Beispiel an die Katarer oder an andere Araber. Und so versucht man noch über die Runden zu kommen. Also es ist deshalb ausweglos, weil man einfach nicht mehr wüsste. Das kann nicht nur Erdogan, das kann niemand zum Laufen bringen. Wo soll man es anpacken? Wenn ich sage, dass 85% fast unter der Armutsgrenze leben, die Lage ist explosiv. Diese Menschen werden irgendwann mal auf die Straße gehen und da besteht echt die Gefahr, wenn man weiß, wie viele bewaffnete, verwahrte Leute halt in der Türkei unterwegs sind.
Die Türkei erhebt ja unverkennbar Anspruch, bei der nachhaltigen Lösung der Nahost- und Palästina-Frage eine wichtige Rolle auszuüben, also nicht übergangen zu werden. Die einst als ziemlich gut zu bezeichnenden Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind praktisch zum Erliegen gekommen, existieren eigentlich nur noch pro forma. Ist der Rückzug der PKK aus der Türkei gut oder schlecht für die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel?
Die Beziehungen sind meines Empfindens auch vieler anderer Analysten nach außen schlecht. Aber im Innenverhältnis wird von der Türkei aus Richtung Israel keine Gefahr ausgehen. Umgekehrt glaube ich auch nicht. Und der Handel läuft weiter, obwohl überall steht, da geht gar nichts. Aber die türkischen Schiffe, die dorthin liefern, werden da gesichtet und da läuft schon weiterhin alles in gutem Rhythmus weiter. Und die Türkei wird über kurz oder lang einer der Hauptrollen übernehmen müssen, wenn es um Syrien, um Teilungen und so weiter geht, weil so wie wir derzeit Stellvertreterkriege überall haben, das hat der Trump so angedeutet, wird die Türkei im Namen der USA halt dafür bestimmen, dort aktiv zu werden mit der Armee. Und da wird schon noch allerhand passieren, was die Türkei angeht.
Über die aktuelle Lage in der Türkei unterhielten wir uns mit dem in Deutschland lebenden und arbeitenden Unternehmensberater, Wirtschaftsexperten und Türkei-Analysten Dr. Ahmet Refi Dener. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dener.
Danke Ihnen auch.